Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz und Fuß, zwei Freunde im Gespräch. Wir widmen uns heute einem ganz speziellen Thema, wo wahrscheinlich nicht alle Zuhörenden einen direkten Bezug zu haben. Aber ich freue mich krass drauf. Es soll um das Thema Freelancer, Freelancerinnen, Selbstständige, Solo-Selbstständige, Gründer, Gründerinnen gehen. Also alle Menschen, die arbeiten und die nicht in der klassischen Festanstellung tätig sind. Also Stichwort freie Mitarbeitende. Sei es jetzt, die Personaldecke ist zu dünn, die fachlichen Qualifikationen fehlen, wie auch immer. Wir sprechen heute drüber, oder René?
Absolut, Philipp, und auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich noch mehr drauf. Seit über 10 Jahren begleite ich das Thema Freelancer in der Personalvermittlung, in meinem Job als Recruiter, in meinem Job als Geschäftsführer, in meiner Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen und mit Projektpartnern. Mhm. Und ich freue mich drauf, dass wir heute den absoluten Profi dabei haben, der uns da noch ein bisschen mehr mitnimmt und auch noch mehr Licht reinbringt in diesen ganzen Dschungel des Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, wie du gesagt hast, und Gründertum. Doch es soll nicht nur darum gehen, nicht nur um Freelancing, sondern um viele andere Dinge, vielleicht auch ein bisschen um politische Themen. Was können wir überhaupt tun? Und deswegen, Philipp, müssen wir vorstellen.
Ja, ja, wir haben den Profi da, ja. Unbedingt. Und wir haben jetzt auch vereinbart, René, du bist jetzt schon relativ lange im Business, also die wirklich naiven Fragen stelle ich.
Okay. Wie beim Fußball.
So schaut's aus, ja, genau. Also, wir haben den Andreas da, Dr. Andreas Lutz, Gründer und Vorstandsvorsitzender des VGSD, also der Interessensvertretung für Gründer, Gründerinnen, Selbstständige in Deutschland. Und er ist noch dazu Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände BAGSV mit über 35 Verbänden, über 100.000 Mitgliedern und Mitgliederinnen. Also wir haben genau den Richtigen hier, um über das Thema zu sprechen. Voll schön, dass du da bist. Hi, Andreas.
Hallo, herzlich willkommen von mir auch und vielen Dank für die Einladung zu euch.
Andreas, vielen Dank auch von meiner Seite. Das ist schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir haben da schon, ich glaube, seit 2015, 2016 über die Themen gesprochen, gerade über das Thema Selbstständige. Du und dein Team machst das schon seit 2012. Also für viele, die das nicht mehr wissen, 2012, das ist vor 12 Jahren gewesen. Ja, so schnell läuft's. Und ich glaube, du kennst am besten auch so ein bisschen die Herausforderungen, die aktuelle Marktlage, die politischen Entwicklungen. Das ist ein großes Thema auch, was dich beschäftigt. Was kann man da tun, um das noch mehr in den politischen und wirtschaftlichen Alltag zu integrieren, das Thema Selbstständige. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wir werfen ja immer gerne so mit Fachbegriffen um uns und auch in unserer Branche. Da sprechen wir von Freelancer, Freelancerinnen, Selbstständige, Solo-Selbstständige, Freiberufler, Gründer. Nimm uns doch mal, was sind so die Unterschiede, was sind so eigentlich die Begrifflichkeiten und wie siehst du eigentlich so dieses ganze Thema Freelancing, bevor wir tiefer reinsteigen?
Ja, also Freelancer, vielleicht mal zum Begriff, das kommt von freier Lanze, ja, also tatsächlich von Söldnern. Das waren so anscheinend die ersten Selbstständigen, zumindest haben die den Begriff geprägt. Und dann gibt es natürlich den Begriff Freiberufler, der im Gegensatz zum Gewerbetreibenden steht, der auch eine steuerrechtliche Bedeutung hat. Mhm. Gewerbetreibende, da gibt es einen Katalog vor mehr als 50 Jahren in, ich glaube, Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes geschrieben. Da stehen dann Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte. Und weil die Welt ja nicht stehen bleibt, sondern immer neue Berufe dazukommen, gibt es auch ja so einen öffnenden Satz mit ähnliche, also Katalog Beruf ähnliche Berufe. Das ist der Unterschied. Und die Gewerbetreibenden, die haben sozusagen die schlechte Karte gezogen, weil sie müssen Gewerbesteuer bezahlen. Und ja, sie haben Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer. Dafür haben sie da natürlich auch ein paar Vorteile. Aber das ist so der Unterschied zwischen Freiberufler und Gewerbetreibende. Aber ich spreche einfach von Selbstständigen. Da gibt es dann den Unterschied, die Solo-Selbstständigen, die keine Mitarbeiter haben und die Arbeitgeber sind. Ja, der Übergang ist ja fließend. Erstmal hat man vielleicht einen freien Mitarbeiter, einen Minijobber. Irgendwann ist man dann wirklich, fühlt man sich auch als Arbeitgeber. Von daher ein fließender Übergang. Wir als Verband fühlen uns zuständig für die Solo-Selbstständigen ohne Mitarbeiter und die sogenannten Kleinstunternehmen. Mhm. Und die sind aber größer als die Solo-Selbstständigen. Die haben nämlich bis zwischen 1 und 9 Mitarbeitern. Da spricht man mit der EU-Definition von Kleinstunternehmern.
Und Unternehmer und Unternehmerinnen sind letztendlich alle von diesen, oder?
Das sind letztlich alle. Mhm. Wobei die Frage ist ja, fühlt man sich selbst auch als Unternehmer? Wir haben viele Mitglieder, die sagen, ja, ihr redet da von Unternehmern, ich fühle mich da gar nicht angesprochen, bitte redet von Selbstständigen oder von Freelancern oder wie auch immer. Eine Begriffsunterscheidung, die mir auch noch wichtig ist, ist die zwischen Gründer, Gründerinnen, also wir sind ja der Verband der Gründer und Selbstständigen. Mhm. Und oft wird das in einen Topf geworfen, GründerInnen und Startups. Mhm. Ja, und tatsächlich gibt es auch jüngere Leute, die sagen, ich habe ein Startup gegründet. Für mich verbindet sich mit Startup schon, ja, also schnelles Wachstum, ja aus der Uni heraus, technische Innovation, schnelles Wachstum, Geld von Investoren. Da gibt es auch eigene Verbände dafür. Wir repräsentieren die, die sich ganz normal selbstständig machen, die gar nicht skalieren wollen, die sagen, ich habe einfach Spaß an der Arbeit, ich möchte gar nicht unbedingt Chef sein, ich möchte einfach, ich bin stolz auf die Arbeit, die mache ich gerne, ich bleibe auch gerne solo. Das verstehen wir als Gründer und Gründerinnen. Und das Problem ist, dass durch diese Begriffsvermischung, darum ist eure Frage auch so wichtig, es auch zu Verwirrung in der Politik kommt, denn da gibt es eine Zuständigkeit für Gründung und das begreifen die dann aber als Startups und machen dann Programme für Startups. Die Masse der Leute sind aber ganz normale Gründer, also zum Beispiel der Rechtsanwalt, der IT-Selbstständige, der sich selbstständig macht. Und die werden dann nicht gesehen. Also deswegen passiert in der Politik unheimlich viel für Startups, aber zu wenig für Gründer. Und bei den Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen ist es genauso. Die rechnet man dem Mittelstand zu. Wenn man aber von Mittelstand redet, dann hat man ja nicht einen Teilzeit-Selbstständigen oder Solo-Selbstständigen vor Augen, da meint man schon eher das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, mit dem es auch schön ist, mal fotografiert zu werden als Politiker. Mhm. Und durch diese gemeinsame Zuständigkeit gehen wir halt unter in der Politik, zumal die Politiker selbst ja oft gar keine Erfahrung mit Selbstständigkeit haben. Ne? Die haben ja oft, kommen die direkt von der Uni als Berufspolitiker oder halt aus der Beamtenwelt oder vielleicht aus einer Rechtsanwaltskanzlei, wo dann auch wieder eigene Gesetze gelten.
Jetzt noch eine Frage, erstmal großartig, schon super viel gelernt, schon jetzt in Minute 4 oder 5. Was sind denn freie Berufe nochmal für mich?
Also freie Berufe sind die, die nicht Landwirte sind und nicht Gewerbetreibende. Mhm. Also sprich die, die sich durch zum Beispiel eine höhere Qualifikation auszeichnen. Auch Künstler, Publizisten gehören dazu, die genannten Katalogberufe, also Rechtsanwälte, Steuerberater und so weiter. Und die, die diesen Berufen ähnlich sind. Aber was ähnlich ist und was nicht, das darüber gibt es ja viel Streit, weil das entscheidet darüber, ob man Gewerbesteuer bezahlen muss. Und eine Gefahr ist ja, dass man irgendwann mal anfängt, das Finanzamt interessiert sich nicht dafür, ob man gewerbesteuerpflichtig ist oder nicht, weil man sowieso so wenig verdient. Ja. Und dann wächst man und dann wird das mit der Gewerbesteuer auf einmal interessant und dann kommt das Finanzamt und sagt, wir hätten jetzt gerne mal die Gewerbesteuer für die letzten 4 Jahre nachbezahlt. Das tut dann weh.
Das ist auch gerade so, wenn du in kreativen Berufen unterwegs bist auch, ne? So Texter, Grafiker, die ja irgendwie auch dann bis zu einem gewissen Punkt irgendwie ihre eigene Leistung verkaufen und dann, wenn es irgendwie größer wird, dann auf einmal haben sie da doch ein Unternehmen und dann kommt halt irgendwie das Finanzamt und sagt, ist ja eigentlich doch irgendwie eine gewerbesteuerpflichtig, oder?
Ja, also bei den freien Berufen ist es so, da ist es sehr wichtig, dass man auch eine Qualifikation hat, die auf diesen Beruf hinführt. Also wenn ich Informatik studiert habe, dann bin ich als ITler vielleicht Freiberufler. Wenn ich aber Biologie studiert habe und Quereinsteiger, dann bin ich in der Gefahr, als Gewerbetreibender zu gelten. Und ich denke, gerade in so einem Bereich wie der IT, wo es viele Leute gibt, die sich einfach selbst weiterbilden, ist es ein Problem und auch eine krasse Ungleichbehandlung.
Total. Na und gerade so aus meiner Perspektive Quereinstieg beziehungsweise dieses lebenslange Lernen-Thema, da wird es ja hoffentlich immer mehr von diesen Menschen geben, die sich auch mal umorientieren. Da wird es ja noch mal komplexer. Spannend.
Okay. Genau, aber
Ja, und auch der, ich glaube, das ist später nochmal, und der Anfang, ne, weil oftmals merken wir auch, dann macht sich jemand selbstständig und dann sagt man, ja, du bist da noch nicht mal ein Jahr selbstständig, du bist ja gar kein richtig Selbstständiger. Die richtig Selbstständigen, die haben 20 Jahre auf dem Buckel, aber du musst ja erst mal 20 Jahre auf dem Buckel bringen, ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen meine größte Herausforderung, dass wir in Deutschland so ein bisschen dieses, wir machen es nicht einfach, den jungen Leuten selbstständig zu werden, sondern wir wollen eigentlich schon den fertigen Selbstständigen, der ist eigentlich schon 10 Jahre selbstständig, oder wir wollen, dass er dann lieber Arbeitnehmer wird. Aber so dieser Schritt, den halte ich für bürokratisch manchmal so verwirrend, dass, glaube ich, die Leute dann sagen, dann mache ich es lieber nicht.
Ja, du hast recht, du sprichst einen wichtigen Punkt an. In Deutschland gibt es so eine Dualität. Ja. Es gibt die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften. Mhm. Das gehört zu meinen Learnings. Wie viel Macht in unserem Land diese beiden Gruppen haben. Und wir stehen ja genau dazwischen als Solo-Selbstständige. Wir sind nicht Arbeitgeber, weil wir keine Arbeitnehmenden beschäftigen. Wir sind aber auch keine Arbeitnehmer, die von Gewerkschaften vertreten werden. Mhm. Und von uns gibt es aber irgendwo knapp 2 Millionen. Und wir werden da systematisch vergessen, weil diese beiden Sozialpartner haben halt stärker ihre Gruppe vor Augen und kämpfen für die. Ja. Und das Ganze ist ja auch institutionalisiert in der Politik. Also fast jede Partei hat ja einen Arbeitgeber- und einen Arbeitnehmerflügel, also zumindest die Volksparteien. Mhm. Und das heißt, die sind gut vertreten, aber wir Selbstständigen machen ja nur, also die Solo-Selbstständigen 4, die Selbstständigen insgesamt vielleicht 8% der Erwerbstätigen aus, die fallen da hinten runter. Und deswegen haben wir unseren Verband gegründet, weil vorher gab es eigentlich keine wirkliche Interessenvertretung für Solo-Selbstständige.
Jetzt sind wir so ein bisschen bei der Definition schon angekommen. Vielleicht du nochmal, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein bisschen die Unterscheidung zwischen einem Selbstständigen und einem Arbeitnehmenden. Vielleicht mal, weiß nicht, ob es geht, so einfach wie möglich, aber so gut wie nötig oder so politisch korrekt wie nur möglich.
Ja, gerne. Es ist ein Punkt, über den ich mir viele Gedanken mache, weil das Thema Scheinselbstständigkeit, wir kommen wahrscheinlich noch darauf, das erfordert natürlich eine genaue Reflexion, was denn der Unterschied ist. Für mich ist ein ganz wesentlicher Unterschied, dass Selbstständige halt deutlich mehr verlangen müssen pro Stunde als ein Arbeitnehmer, weil von dem, was sie verdienen, müssen sie auch den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung tragen. Sie müssen die Betriebsausgaben tragen. Sie müssen natürlich für ihren Urlaub und die Krankheit aufkommen. Sie haben vielleicht nicht immer einen Auftrag laufen. Also sie haben auch Leerzeiten. Sie müssen die Akquise selbst machen. Also sie müssen deutlich mehr verlangen. Deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, dass nicht dieser Verdienstunterschied ein Maßstab im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens für Selbstständigkeit ist. Ein Punkt Akquise möchte ich vertiefen, weil Akquise natürlich der Unterschied ist. Der Angestellte sitzt halt da und entweder ihm kommen Ideen oder dem Arbeitgeber, was er tun sollte. Als Selbstständiger muss ich selbst Ideen entwickeln, was ich anbiete und die dann verkaufen. Und was ich noch typisch finde, ist, dass Selbstständige sich selbst um ihre Weiterbildung kümmern. Ja, Philipp, das ist vielleicht auch etwas, womit du was verbinden kannst. Also das ist etwas, wo ich habe wirklich viele Selbstständige gefragt, was unterscheidet dich? Und das ist diese eigene Verantwortung für die Weiterbildung. Ja, heute in der Wissensgesellschaft, da sitzt das Kapital im Kopf. Ja, also ich muss die richtigen Sachen lernen, ich muss schnell lernen. Dann habe ich sozusagen Fähigkeiten, die mich begehrlich machen bei den Auftraggebern. Und das ist, finde ich, also ein Schlüsselunterschied. Und natürlich auch die stärkere eigene Verantwortung, nicht nur für die Arbeit, sondern auch für die soziale Absicherung.
Ja, ich glaube, das sind so die Themen, vielen Dank, Andreas, die wir ja auch immer suchen, so diese Positivkriterien für so einen Selbstständigen. Ja, und du hast ja vorhin was angesprochen. Es wird irgendwie immer nur gesucht, was es denn nicht ausmacht, selbstständig zu sein. Aber es wird zu wenig irgendwie auch nach vorne gesagt, okay, dieser Stundensatz könnte es sein, eine Altersvorsorge ist dabei, eine Haftpflicht, ein unternehmerisches Risiko. Und irgendwie habe ich das Gefühl, alle wissen es zwar irgendwie, dass es das bräuchte, aber es ist immer noch nicht da. Und irgendwie wird bei jedem Positivkriterium eigentlich dann auch ein Negativkriterium gesucht, weil ja, da ist ja doch noch einer selbstständig, der irgendwie schon irgendwie unter ich sag mal, unter Mindestlohn ist. Ja, das sehen wir vielleicht auch noch, dass das keine Selbstständigen sind, aber trotzdem da manchmal der eine oder andere mit in einem Topf reingeworfen wird.
Ja, du sprichst jetzt ganz viele wichtige Punkte an zum Thema Statusfeststellungsverfahren. Ja. Wenn ihr mich fragt, was das größte Problem der Selbstständigen ist, dann ist es dieses Damoklesschwert der Scheinselbstständigkeit, was über uns allen schwebt. Wenn jemand von uns als Solo-Selbstständiger als scheinselbstständig erklärt wird, hat er zwar nicht unbedingt ein finanzielles Problem, das hat eher der Auftraggeber. Aber der Auftraggeber, wenn er das einmal erlebt, vergibt keine Aufträge mehr an Selbstständige. Also das ist auch unser Problem. Und du sagst es genau, im Gesetz selbst steht ganz wenig dazu. Paragraph 7a SGB 4, wer es nachgucken möchte im Internet, da steht ein Satz dazu, was Selbstständige nicht sind. Wenn man weisungsgebunden ist und wenn man in eine fremde Organisation eingebunden ist, dann ist man abhängig beschäftigt. Mhm. Und die Abwesenheit davon, also Weisungsungebundenheit und auf der anderen Seite diese nicht vorhandene Eingliederung, die macht einen dann selbstständig. Es kommt dann noch das unternehmerische Risiko dazu. Und weil wir ja jetzt ausführlich über Freiberufler gesprochen haben, ich habe gerade vorgestern nochmal das Herrenberg-Urteil, also ein besonders niederschmetterndes Urteil des Bundessozialgerichts von vor 2 Jahren gelesen. Und dieses Argument als Freiberufler, der ja per se eine gute Qualifikation hat, sonst würde ich ja nicht als Freiberufler anerkannt, da kommt ja oft der Kunde zu mir und sagt, was brauche ich denn? Ich habe dieses Problem, sei es medizinisch, sei es technisch, sei es sonst irgendwie. Der empfängt ja keine Weisungen, er berät. Ja, dieses Argument, das würde ja schon für eine Selbstständigkeit sprechen bei vielen Freiberuflern, aber das schlägt die Deutsche Rentenversicherung, das schlägt das Bundessozialgericht uns aus der Hand, indem es sich auf ein Urteil aus den 60er Jahren beruft, von einer dienenden Teilhabe des Selbstständigen. Es ist sehr abstrakt. Was meint er damit? Da muss man kurz sagen, um was für ein Urteil es geht. Dann werdet ihr auch die ganze Absurdität erkennen. Damals ging es um einen Priester, der für eine Glaubensgemeinschaft predigte als Freiberufler. Und da gab es dann einen Prozess. Und das Gericht kam dazu, also man kann ihm keine Weisungen geben. Also die Weisungen kommen, wenn, dann ganz von oben. Und er ist aber eingebunden in diese Organisation durch eine funktionsgerecht dienende Teilhabe. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich Prediger bin, dann kann ich das verstehen, dass ich durch diese Religionsgemeinschaft, durch den Glauben so stark eingebunden bin, dass ich dann doch nicht frei handeln kann. Ja, aber wo sind die 10 Gebote bei IT-Selbstständigen?
Ja. Die Weisungen.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo man sagt, wir haben hier einen Arzt, ja, wir haben hier einen IT-Selbstständigen, wir haben hier einen Lehrenden, ja, einen Berater, der kann keine Weisung empfangen, die wüssten gar nicht was, sie können ihm nur ihr Problem beschreiben. Und dann ist es für mich so ein bisschen, als würde das Bundessozialgericht oder die Deutsche Rentenversicherung einen Zauberspruch sprechen. Funktionsgerecht dienende Teilhabe, dann gibt es einen Puff, muss man sich vorstellen. Diese Weisungsfreiheit löst sich in Staub auf und plötzlich ist der weisungsgebunden durch diese funktionsgerechte Teilhabe. Kein Mensch versteht, was das eigentlich heißt. Es ist 50 Jahre alt, aber tatsächlich mit diesem Hokuspokus wird dann entschieden, dass jemand, der hochqualifiziert ist und eigentlich keine Weisung empfangen kann, trotzdem eingebunden ist und Arbeitnehmer ist. Und sorry, wenn ich da so aushole, ist das natürlich genau mein Thema.
Genau, aber das ist ja unheimlich wichtig, weil das ist ja, zeigt ja nur, dass eine gewisse, also die Unsicherheit, die spürst du ja permanent. Die Unternehmen sind unsicher, der Solo-Selbstständige Freelancer ist ein Tick weit unsicher. Alle versuchen eigentlich das Beste zu machen, um in dem Projekt optimal weisungsungebunden zu agieren. Aber irgendwo ist so ein, irgendwo ist so ein Damoklesschwert, wo man immer denkt, habe ich alles getan? Und manchmal, und das zeigt auch die Vergangenheit, wenn dann mal so eine Prüfung irgendwo kommt, dann ist man schon auch irgendwo, ich sag mal, ist man so manchmal in Gottes Hand oder in der Hand der Rentenversicherung, was die da gerade für einen Tag erwischen irgendwie und wer dann auch eventuell das gerade bewertet. Ja, das ist irgendwie manchmal nicht ganz so richtig durchsichtig, muss man so auszudrücken, ja. Aber vielleicht nochmal so ein paar Zahlen, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen oder auch so ein paar Rollen, was mich interessieren würde, was sind denn so die Top 5 Rollen von Freelancern aktuell, weißt du das, die so gesucht werden oder wo auch, wo du in deinem Verband merkst, da geht gerade richtig was auch als Solo-Selbstständiger oder als Freelancer.
Boah, da kennt ihr euch, glaube ich, besser aus, gerade im IT-Bereich, welche Qualifikationen da, welche Techniken gesucht werden. Ich denke, Datensicherheit, KI ist ein großes Thema. Wenn ich so sage, welche Arten von Mitgliedern wir haben, darüber kann ich natürlich sprechen. Ja. Dann ist es so, dass wir halt gestartet sind ganz viel mit IT und Unternehmensberatung, einfach weil das neue Berufe sind, wo es noch keine Interessenvertretung gab, auch keinen Branchenverband. Und wir kamen da so als IT-Berufsverband 2.0. Und in der Corona-Krise, ich habe euch vorhin schon gesagt, dass wir da stark gewachsen sind. Da haben wir uns dann verbreitert, haben einfach aus allen Bereichen viele Übersetzer, Dolmetscher, Designer, Filmschaffende, Tonkünstler, Lehrende und so weiter. Also das hat sich verbreitert und wir decken jetzt so das ganze Spektrum ab und wir haben Fachkräftemangel. Also im Grunde in all diesen Bereichen werden auch Leute gesucht, wenn man sie denn beschäftigen darf als Selbstständige. Mhm.
Ja. Jetzt packe ich gleich mal die Gelegenheit am Schopf. Ich hatte dich überhaupt nicht gefragt, wie du eigentlich zu dem Thema kommst. Du scheinst ja maximal kompetent zu sein und auch das als Leidenschaft für dich zu sehen. Wie wird man so oder wie kommt man auf die Idee, so einen Verband zu gründen? Warst du selber auch Freelancer davor? Beziehungsweise, ja, erzähl uns doch mal.
Ja, ich habe mal mich gefragt und habe mich tatsächlich mehrfach in meinem Leben selbstständig gemacht. Und heute bin ich es nicht mehr oder nur in ganz geringem Umfang, weil ich bei diesem Verein angestellt bin. Ein Aber Verein. Natürlich vom Herz her bin ich 100% Selbstständiger. Ich habe erstmal Betriebswirtschaftslehre studiert, also ich bin jetzt nicht so der Jurist also zu 90% habe ich in der Politik mit Juristen zu tun, also wirtschaftliches Denken, Denken in Anreizstrukturen. Habe in München und Cambridge in England studiert, habe promoviert und war dann in der Produktentwicklung. Also mir hat immer Produktentwicklung Spaß gemacht für eine Großbank hier in München. Ich war kaufmännischer Leiter, Produktentwickler bei Immobilien-Scout24. Und beim Burda Verlag. Und dann habe ich mich in der Dotcom-Krise selbstständig gemacht. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber ich habe dann vom Gründungszuschuss gehört. Ein Personalberater, ein Freund von mir, hat mir das empfohlen. Da kannst du dich mit Hilfe der Arbeitsagentur selbstständig machen. Habe mich dann also nach ein paar Tagen Arbeitslosigkeit selbstständig gemacht und habe eine Webseite zum Thema Gründungszuschuss gegründet. Habe dann 10 Bücher in vielen Auflagen sind die erschienen, geschrieben, habe ein bundesweites Beraternetzwerk aufgebaut, habe sogar mal Mikrokredite vergeben und so weiter. Und dann kam der Moment, so um 2009, 2010, dass ich erlebt habe, dass die Politik, die so im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends Selbstständigkeit gefördert hat, auch als Weg aus dieser Krise heraus, was ja auch funktioniert hat sehr gut, dass diese Politik dann plötzlich einen Sinneswandel hatte und gesagt hat, Selbstständigkeit ist schlecht, nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist gut. Klammer auf, weil da Sozialversicherung bezahlt wird und in einer Welt mit sich ändernder Demografie brauchen wir viele Leute, die Sozialversicherung einzahlen. Deswegen reden wir das auch schlecht. Ja, also wir haben seit etwa 2009 negative Narrative über Selbstständigkeit, in ganz krasser Form. Und damals konkret wurde der Gründungszuschuss gekürzt. Also dieser Zuschuss, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich muss sagen, für mich ist Selbstständigkeit wirklich etwas, was mich bis heute sehr bewegt. Das ist das Richtige für mich. Ja. Ich glaube, ich könnte als Angestellter nie so glücklich sein wie als Selbstständiger oder jetzt als jemand, der als Angestellter die Sachen immerhin sehr gut gestalten kann, fast wie ein Selbstständiger. Und ich kann mich noch erinnern an den Brief der Arbeitsagentur, als ich den Gründungszuschuss bekommen habe. Da war so ein Satz nach dem Motto, ja, wir wünschen Ihnen einfach viel Erfolg auf dem Weg. Klammer auf, ich habe da so zwischen den Zeilen gelesen, kommen Sie nicht zurück. Wir geben Ihnen jetzt diesen Gründungszuschuss einfach, um Ihnen den Rücken freizuhalten. Wir wissen, das ist nicht einfach. Und das fand ich eine so tolle Formulierung, die mich wirklich im Herzen getroffen hat, weil das war es. Es war ein Risiko, was ich als jemand, der jetzt nicht aus reichem Haus kommt, eingegangen bin, weil der Staat mir hier geholfen hat und gesagt hat, statt Arbeitslosengeld geben wir den Gründungszuschuss. Und das hat mich wirklich glücklich gemacht. Ja, ich habe einfach erkannt, das ist für mich das Richtige. Für andere Menschen mag die Anstellung das Beste sein. Für mich ist das das Richtige und ich bin bis heute dankbar. Und deswegen sind die vielen, vielen Leute, die sich zwischen 2003 und 2012 selbstständig gemacht haben, einerseits dankbar und andererseits halt frustriert, dass das alles, was sie dann geschaffen haben, so schlecht geredet worden ist, seit der Politik von dem. Also die haben, der Staat wollte, dass sie die Entscheidung treffen. Sie haben die Entscheidung getroffen. Sie haben es auch gut gemacht. Sie waren erfolgreich. Mhm. Es hat mitgeholfen, dass unser Land aus dieser tiefen Krise herauskommt. Und ja, heute wird es einfach schlecht angesehen.
Aber warum glaubst du, ich meine, wenn wir mal, Philipp kann da noch ein bisschen was gerade in die skandinavischen Länder schauen oder auch vielleicht nach UK schauen oder so, da ist ja dieser Freiberufler, Selbstständige, hat immer ein ganz anderes Ansehen, als er es irgendwie hier hat. Da gehört es einfach zum, gehört einfach dazu, auch im Unternehmertum oder bei Unternehmen, dass da Freelancer mit drin sind, logischerweise. Die bringen ab dem ersten Tag eine Qualität, die wir nicht haben. Die sind dann möglicherweise auch wieder weg, wenn sie ihr Projekt gemacht haben. Die brauchen aber jetzt auch keine Führung, die brauchen irgendwie keine Betreuung, die wollen keine Jahresgespräche haben, sondern die helfen uns von Tag 1 bis zum letzten Tag in Teilzeit, Vollzeit, in Workshops, wie auch immer. Warum glaubst du, dass dieser Ruf noch so da ist und dass, wir machen ja auch so viel politische Arbeit in Berlin, wir haben uns oft in Berlin getroffen, auch mit dem Bundesverband für selbstständige Wissensarbeiter und versuchen da ganz viel, aber warum können wir da nur so kleine Schritte gehen und was fehlt da so ein bisschen vielleicht auch an Lobby, wenn ich so von Lobby sprechen kann, die vielleicht dann nicht da ist für das Thema, oder?
Also wie gesagt, wir versuchen diese Lücke zu füllen, wir sind froh um jedes Mitglied, weil wir das wirklich vor allem in unsere politische Arbeit investieren. Und da gibt es noch viel zu tun. Das Problem ist, wie schon erwähnt, diese unglaubliche Macht, die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben. Und sagen wir mal, auch viele institutionalisierte Interessen. Ja, also dass einfach die deutsche Rentenversicherung hat natürlich ein nachvollziehbares Interesse, Beiträge zu generieren. Und sie hat die Möglichkeit, Leute zu scheinselbstständig zu erklären und dann für die letzten 4 Jahre vom Auftraggeber das Geld nachzufordern. Das ist ein Milliardengeschäft. Das gab es nicht bis 2007. Ende 2007 gab es eine Gesetzesänderung, nach meinem Verständnis, um der Rentenversicherung zusätzliche Einnahmen zu verschaffen. Und seitdem prüft die deutsche Rentenversicherung intensiv, ob jemand nicht doch scheinselbstständig ist. Und seitdem haben sich die Grenzen zwischen Selbstständigkeit und Anstellung verschoben. Und die deutsche Rentenversicherung kassiert da ab einmal, weil das, was nicht passiert nach unserer Beobachtung, ist, dass bei Feststellung einer abhängigen Beschäftigung dann jemand einen festen Job bekommt. Also A, der Selbstständige möchte das ja nicht. Er hat sich ja nicht umsonst selbstständig gemacht. Er hat noch andere Kunden. Er hat gegenüber dem Finanzamt auch bestimmte Verpflichtungen. Also es passiert genau das nicht, wofür man dieses Verfahren macht. Man ist den Auftrag los. Mhm. Ja, man bekommt auch keinen mehr. Mhm. Aber es gibt halt diese institutionalisierte Verfolgung, weil es halt Geld bringt.
Ja, was mich am meisten da immer beschäftigt hat, wir haben das ja auch ab und zu mal in den letzten 10 Jahren gehabt, dass man, auch noch, da schließen wir es auch so ein bisschen ab, dass man immer das Projekt im Rückblick betrachtet, ja, also dieses Statusfeststellungsverfahren ist ja immer im Rückblick und nie vorausschauend. Das heißt, man bewertet was eigentlich schon passiert ist und gibt eigentlich gar nicht die Chance, das, was eigentlich kommt, zu bewerten. Und das ist, glaube ich, so das, was auch das Ganze zeigt. Wir sind immer irgendwie ein Stück zurück und bewerten dann was schon gewesen ist, anstatt wir eine Möglichkeit schaffen. Und das sind ja diese Positivkriterien, die wir alle suchen, um zu sagen, mit dem gehst du positiv ins Projekt rein und hast auch dann Spaß an dem ganzen Thema.
Genau, also was du richtig sagst, ich habe ja vorhin das Herrenberg-Urteil erwähnt, da geht es um den Bildungsbereich. Gerade findet ein Dialogprozess mit dem Bundesarbeitsministerium statt, an dem ich auch beteiligt bin. Und da ist ein Urteil gefällt worden, 2022, was im Grunde die Selbstständigkeit aller Lehrenden in Deutschland in Frage stellt. 2023 haben das dann die Träger der Sozialversicherung interpretiert, meines Erachtens ziemlich einseitig und krass übertragen auf andere Bereiche, wo das gar nicht passt. Mhm. Und seitdem prüfen die wie wild. Und der gesamte Bildungsbereich, also ich unterhalte mich da regelmäßig mit Leuten, die wirklich sehr, sehr viele Lehrende beschäftigen, also im fünfstelligen Bereich, der droht ja den Bach runterzugehen. Das kann so nicht funktionieren, mhm. weil die sind auf Lehrende, freiberuflich Lehrende angewiesen. Mhm. Aber dieses Herrenberg-Urteil hat plötzlich seine Rechtsmeinung verändert. Das, was Jahrzehnte okay war, ist plötzlich nicht mehr okay. Mhm. Und durch diese Rückwirkung müssen die dann nachzahlen für etwas, was man immer so gemacht hat. Mhm. Ja, also man ändert das Gesetz im Nachhinein, das ist meines Erachtens nicht in Ordnung. Und du hast einen anderen wichtigen Punkt genannt. Das sind diese Kriterien, die verwendet werden, das sind im Grunde Negativkriterien. Also mhm. Wenn du einen Katalog hast, den du anguckst und alle sprechen nur dagegen, dann ist es natürlich schwer, was Positives zu finden. Und ich kann sagen, aus sozusagen hinter den Kulissen, dass wir dann auch hören, ja, was ist denn, wenn wir dieses Kriterium erfüllen? Ja, dann ist das ein kleines Plus, aber wenn ihr es nicht erfüllt, mhm. ist es ein großes Minus. Also diese Kriterien sind überhaupt nicht ausgewogen. Ja. Und deswegen dieses Stichwort Positivkriterien ist so wichtig, weil wir brauchen natürlich auch Dinge, die dafür sprechen, so wie du sie genannt hast, dass man Risiken eingeht, dass man eine Rechtsschutzversicherung macht, dass man fürs Alter vorsorgt, dass man fair bezahlt wird. Das alles sind Positivkriterien. Ich schreibe momentan an drei Positionspapieren dazu mit unterschiedlichen Partnern. Also wir werden weiter uns ganz, ganz intensiv einsetzen, dass es da eine Reform gibt. Und die muss es auch geben, weil das Ganze bedroht nicht nur die Solo-Selbstständigen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen deutschen Wirtschaft. Im Bildungsbereich habe ich das Beispiel genannt. Aber wir können ja keine Software mehr entwickeln mit selbstständigen, in agilen Projekten.
Ja.
Und das ist halt eine ziemliche Katastrophe. Deswegen werden Projekte ins Ausland verlagert, selbstständig in die Zeitarbeit gedrängt. Das ist einfach, machen uns unsere Wirtschaft selbst kaputt momentan. Und das kann so nicht weitergehen. Das wird auch so nicht weitergehen, weil wir sind dann wieder der kranke Mann in Europa.
Absolut. Vielen Dank, Andreas, dafür. Vielleicht noch so ein bisschen so, wir sind schon, Philipp, wir sind ja wieder weit, weit hinaus. 35 Minuten haben wir schon wieder weg.
Na, aber gut, gute Tiefe.
Ja, unbedingt. Ja,
ich glaube,
man
muss da auch ins Detail gehen, um möglichst nah an der Wahrheit und auch an der Fairness zu bleiben.
Ja? Kannst du uns mal so vielleicht drei Herausforderungen mitgeben, wo so Freelancer aktuell am meisten mitkämpfen? Wo du sagst, das sind so die Dinge, die beschäftigen einen Mitglieder von eurem Verband?
Also mit der Scheinselbstständigkeit möchte ich nicht mehr anfangen. Das ist Punkt 1, 2 und 3. Ja. Ja. Ein großes Problem ist auch die Beiträge zur Sozialversicherung. 72% der Solo-Selbstständigen sind gesetzlich krankenversichert und pflegeversichert. Wir zahlen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Das finden wir auch in Ordnung, weil wir sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Person. Aber wir zahlen noch mehr als Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen, mindestens 20% mehr aus einer Reihe von Gründen. Trifft übrigens vor allem Frauen. Mhm. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit. Dieses Geld, was einem da fehlt, was man zu viel ausgibt, das fehlt einem dann bei der Altersvorsorge. Es verhindert auch, dass überhaupt viele, insbesondere Frauen, erwerbstätig werden, weil dann kommen sie von ich bin mitversichert, familienversichert zu ich zahle plötzlich die Hälfte meines Geldes nur für die Krankenversicherung. Mhm. Ja, da sagt dann auch wieder der Ehepartner, dann lass es lieber unter 400 Euro laufen. Also wir haben hier eine dysfunktionale Beitragsbemessung. Wir haben natürlich das Problem mit der Bürokratie. Ja, Scheinselbstständigkeit, das beste Beispiel dafür. Aber das natürlich hat viele Köpfe, diese Hydra. Aktuell kommt dazu halt die extrem schlechte wirtschaftliche Situation auch der größeren Unternehmen, die konjunkturelle Krise, in der wir sind. Das macht sich natürlich in akutem Auftragsmangel bemerkbar. Und es ist wirklich irre, dass IT-Selbstständige, die eigentlich auch in der Krise jetzt dringend benötigt werden, halt nicht arbeiten können, weil die Auftraggeber sich nicht trauen, sie zu beauftragen. Also wir stellen uns da als Land wirklich selbst ein Bein am laufenden Band.
Kann ich absolut mitnehmen, die Punkte, die Berg gibt mir natürlich auch mit in den Gesprächen, was so die Selbstständigen beschäftigt und auch das Thema, ich sag mal, Auftrag. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, wahnsinnig viele Dinge, die eigentlich angeschoben werden müssten, wo aber irgendwie immer mal wieder ein Freeze reinkommt, weil keiner so richtig weiß, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und wir werden halt permanent überholt, muss man ganz ehrlich sagen. Also als Deutschland werden wir überholt. Da müssen wir halt extrem aufpassen, dass wir da nicht irgendwann, was hast du vorhin gesagt, der arme Mann sind, oder wie hast du es ausgedrückt?
Der kranke Mann
sind, ja.
Also ich habe das tatsächlich auch jetzt noch nicht unter dem Blickwinkel auch gesehen, allein so die Erwerbstätigkeit von Frauen, dass man da eigentlich einen Ansatzpunkt hätte, um das mehr eben dann auch zu forcieren, was ja ein Riesenthema ist, alleine so aus dem Thema Fachkräftemangel. Wenn du mehr Frauen gerade eben nach Geburt von einem oder von mehreren Kindern zurück in die Erwerbstätigkeit bringen könntest, sollte man ja alles tun, um das irgendwie zu ermöglichen. Und ich habe da jetzt auch in den letzten Wochen viel drüber gelesen, dass dieses Thema, ist man denn einmal selbstständig und dann immer? Oder auch da eher so Karriereplanung, man kann vielleicht auch mal ein paar Jahre festangestellt sein, dann geht man in eine Selbstständigkeit, je nach Lebenssituation, und dann eben aber auch mal wieder zurück. Dass es ja eigentlich so großartig wäre, hätten wir da gerade in unserem bürokratischen Land mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist so kompliziert für alle Beteiligten, dass es echt schwer ist. Und schade.
Aber auch nochmal, um da auf euren Verband zu kommen, auf den VGSD, vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze dazu. Warum sollten Freelancer oder was Selbstständige auch vielleicht sich bei euch, ich sag mal, die Unterstützung holen oder auch Mitglied werden? Ist das zum Beispiel auch, um sich selbstständig zu machen, dass ihr die da auch mitnehmt, an die Hand nehmt, gerade die in diesem bürokratischen Dschungel da durchzublicken? Oder sag mal so zwei, drei Punkte vielleicht noch, warum es wirklich auch nicht nur, dass du Mitglieder gewinnen willst, sondern dass es wirklich ein Mehrwert ist, wenn man drüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, bei euch reinzukommen.
Also wir haben viele, die einfach unsere Webseite besuchen. Gerade heute hatte ich wieder eine tolle Mail von jemand und sagen, wow, das ist toll. Ich wusste nicht, dass es euch gibt. Das macht, also wir brauchen so eine politische Interessenvertretung. Ich bin dabei. Andere gucken sich das erstmal an. Wir haben eine kostenlose Community-Mitgliedschaft, wo man sich erstmal umschauen kann. Und da ist es dann oft auch der Service, was du sagst, also das bei der Gründung, aber auch dann, es gibt ja so viele Gesetze, die man beachten und Dinge, die man anschauen muss. Mhm. Und nebenbei möchte man auch noch die Akquise verbessern und mit Social Media auf dem Laufenden bleiben. Also wir bieten jede Woche mindestens einen Expertentalk an, in dem wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, Leute, die ein Buch geschrieben haben, die sich mit einer Sache gut auskennen, eine Stunde befragen zu ihrem Thema auf, manchmal auf Anfängerlevel, manchmal auch auf fortgeschrittenem Level. Und es ist so unsere Form, wie wir kostenlose Weiterbildung unter die Leute bringen. Ja, also jeder kann einfach mal kostenlos dran teilnehmen. Und das ist super beliebt. Wir machen in letzter Zeit auch verstärkt Online-Konferenzen. Gerade haben wir die größte Veranstaltung unserer Geschichte gemacht zum Thema E-Rechnung. Die wird ja am 1. Januar 2025 eingeführt. Und wir hatten 2560 Anmeldungen für ein Online-Event. Also wir mussten unsere Zoom-Lizenz upgraden. Und also da haben wir jetzt eine eigene Unterwebseite quasi zum Thema E-Rechnung. Und das Dritte, wieso Leute bei uns Mitglied werden, ist Community. Ja, also dass du einfach andere Selbstständige treffen kannst. Nicht jeder ist im Coworking-Space, finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit. Und diese Vernetzung auf Augenhöhe, ja, mit anderen, weil mit deinen Kunden oder Mitarbeitern wirst du nicht über deine Probleme so reden, wie es, wenn es ein anderer Selbstständiger ist. Und was ich da ganz toll finde, ist die Augenhöhe. Also da sitzt jemand, der verdient irgendwie, hat gerade angefangen, verdient irgendwie 500 € im Monat nebenbei. Der andere hat 15.000 im Monat, aber die unterhalten sich absolut auf Augenhöhe mit dem Respekt vor dem Mut, dass der andere sich halt selbstständig gemacht hat, egal wie viel der verdient. Und das finde ich halt eine ganz tolle Sache. Also es ist eine, wir machen jetzt demnächst auch wieder in Frankfurt am 14. und 15. Oktober eine Netzwerktag. Und das ist einfach so, das ist wie Klassentreffen, ist noch eine also du triffst einfach Leute und merkst, das sind jetzt mal Leute, die genau dieselben Sorgen und Probleme haben und du bist sofort im Gespräch.
Okay. Und jetzt habe ich es ja jetzt schon immer wieder auch aufblitzen sehen, aber eine Frage will ich noch stellen, was treibt dich denn da an? Gegen alle Widerstände, schon Jahre ja ein Stück weit dafür zu kämpfen und du wirkst da in keinster Weise müde, ganz im Gegenteil, trotz allen Widrigkeiten. Was treibt dich an? Wo kriegst du da deine Energie her?
Also ich finde Selbstständige einfach ganz tolle Menschen, weil sie eigenverantwortlich die Sache in die Hand nehmen und das tun sie, weil sie ihre Arbeit lieben. Ja, ich hatte die Gründung des Verbands geht zurück auf eine Zeit, wir hatten zum Thema Altersvorsorgepflicht eine Petition gemacht, innerhalb von 4 Wochen 80.000 Mitzeichner gewonnen und der Petent hat mich dann, wurde eingeladen von Ursula von der Leyen, damals war sie noch Arbeitsministerin und da hatte ich dann zu ihr gesagt, sie stellen manchmal die Leute so dar, also man hat das Gefühl, da gibt es die Selbstständigen, die sind alle, fahren alle in Mercedes und das im nächsten Moment, sie sind zu doof für die Altersvorsorge. Ich möchte Ihnen mal sagen, die Wahrheit liegt dazwischen. Wir werden im Großen und Ganzen ganz ordentlich bezahlt, wir sind nicht dumm, wir legen das Geld auch an, vor allem aber lieben wir unsere Arbeit und dafür wollen wir den Respekt der Politik und Gesellschaft. Das ist das, was die Menschen antreibt. Sie lieben ihre Arbeit, aber sie wollen dafür auch Respekt. Und davon gibt es zu wenig, unabhängig davon, was 2021 auf den Wahlplakaten stand.
Philipp, wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch echt viele Fragen. Vielleicht muss ich die dem Andreas dann irgendwann später nochmal stellen. Oder, ja, wir ziehen den Joker. Ja, du kennst den Joker?
Die zweite Folge.
Ja, das könnte durchaus sein, dass wir da nochmal unseren Gast nochmal einladen. Ich habe noch eine Frage, die mich natürlich in meiner Rolle als Gründer und Geschäftsführer einer Personalvermittlung interessiert, wie denn dein Blick auf unsere Zunft ist, auf die Zunft der Personalvermittler, Personaldienstleister, die ja, ich sag mal, viele, viele von den Selbstständigen auch in Projekte bringen. Wie ist dein Blick darauf und was kriegst du auch von deinen Mitgliedern gespiegelt in der Kooperation mit Personaldienstleistern?
Also ich muss sagen, ich selbst war als Selbstständiger nie über einen Personaldienstleister eingesetzt. Von daher fehlt mir die Erfahrung. Ich sehe es natürlich als etwas, um an größere Kunden heranzukommen. Mhm. Das schaffe ich ja nicht alleine. Ich selbst war insofern in der Rolle, als ich ja früher dieses Beraternetzwerk betrieben habe und dann Unternehmensberater an Selbstständige vermittelt habe. Also vor dem Verein war das. Mhm. Von daher weiß ich, das ist ein wichtiger Teil der Wertschöpfung. Und ja, das ermöglicht dem Selbstständigen, sich auf das, was er am meisten liebt, nämlich die eigentliche Arbeit zu konzentrieren und andere Dinge wegzulassen. Natürlich gibt es trotzdem auch Kritik. Mhm. Wir hatten ja mal ein Treffen zusammen, wo wir dann Selbstständige eingeladen haben und haben die das gesagt. Nach meiner Erinnerung war damals das größte Thema, dass die Vertriebsmitarbeiter, die also quasi den Selbstständigen suchen, dass sie so verstehen, was er will, was die Qualifikation bedeutet und so. Aber da seid ihr ja gut aufgestellt, weil du, Philipp, bist ja sozusagen im Weiterbildungsbereich aktiv. Ich habe aber das Gefühl, dass das auch früher ein Thema war, vor etwa 10 Jahren. Das spielt heute keine Rolle mehr. Ich glaube auch dadurch, dass es den von dir erwähnten Bundesverband für selbstständige Wissensarbeit gibt und alle mitbekommen, dass ihr euch sehr stark einsetzt dafür, dass es weiterhin Selbstständigkeit gibt, dass das euch da viele Sympathien bringt und auch die Wahrnehmung von Personaldienstleistern geändert hat.
Ja, also das glaube ich auch. Damals, das war sehr, sehr befruchtend. Ich meine, das Hauptthema war damals wirklich das Wissen der Personalberater auf Augenhöhe mit den Selbstständigen zu sprechen. Ja, sondern einfach nur, wir wollen einen verkaufen, wir wissen aber gar nicht, was der eigentlich kann. Ich glaube, da hat sich vieles gedreht. Das zweite war sicherlich auch das Margenthema von Personaldienstleistern, die ja natürlich eine gewisse Marge dann auch verlangen in der Vermittlung. Und wenn die irgendwann mal offengelegt wird oder durch Zufall rauskommt, dann war so ein bisschen das, ich sag mal, ein bisschen der Schrei groß.
Obwohl das man Geld hätte ich lieber
obwohl
selbst.
Obwohl man natürlich mit dem Stundensatz vorher zufrieden war, wenn man dann weiß, was es doch geben könnte, war es vielleicht doch nicht mehr so gut. Aber ich glaube, es hat sich dann relativiert. Und heute ist es, glaube ich, mehr ein Miteinander auf Augenhöhe und wirklich zu erkennen, was kann der andere mir auch Gutes tun und nimmt mir nichts weg. Und das ist aber auch was die Personaldienstleistungsfirmen auch miteinander machen, dass man eher miteinander agiert als gegeneinander. Und das, glaube ich, das wirkt auch positiv, ja. Aber jetzt müssen wir wirklich langsam auf die Tube drücken.
Ja, Philipp. Und ja, also vielleicht fange ich schon mal an mit einer ersten Zwischenzusammenfassung für mich. Also zum einen nehme ich mit, ich sollte wenn es Richtung Kunden, Kundinnen geht von uns, auch mal in die Personalberatung schauen. Da ein bisschen Upskilling Richtung Inhalt. dann, wie du ja wunderbar gesagt hast, hey, die wirklich lebenslang Lernenden sind die Freelancer sehr oft, weil wir immer auch noch bei uns immer die Diskussion haben, wer ist denn verantwortlich dafür? Sind es die Arbeitgeber, sind es die Arbeitnehmenden? Und da ganz klar, glaube ich, das Bild. Und natürlich so ein Stück weit, du hast ja auch gesagt, hey, wie geht denn Selbstständigkeit und Agilität? Dass man eben sagt, hey, wie können wir denn die neuen Arbeitsformen zusammenbringen, auch mit neuen Formen der Anstellung? Also als Ausprägung von der neuen Arbeit. Da habe ich schon ganz viele Ideen und ich fand das super inspirierend. Vielen Dank, jetzt mit jemandem zu sprechen, der das schon so lange begleitet und es auch wirklich von so einer Metaebene auch betrachtet. Weil du hast ja gesagt, es sind jetzt vielleicht einstellige Prozentbereiche, aber es sind ja Millionen Menschen, die in dieser Art und Weise ihr Geld verdienen. Und ganz viele, glaube ich, haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie wichtig diese Zielgruppe, diese Berufsgruppe ist für uns alle.
Ja, und aber wird.
Und für dich auch.
Und wird. Auch ich bin ja fast vom Alter her der Durchschnitt. Wir haben den Durchschnitt von 52 Jahren, ist der Durchschnitt der Selbstständigen. Das heißt, wir müssen unsere jungen Talente einfach auch dazu befähigen und begeistern, dass sie auch selbstständig werden, dass sie den Schritt gehen und dass sie nicht nur das Arbeitnehmerverhältnis anstreben, sondern wirklich auch agil für die Wirtschaft da sind. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für den Inhalt und auch für das, dass du dafür mit Herzblut da bist, dass es Selbstständige gibt, dass das Thema in die Politik kommt. Das wird noch ein weiter Weg. Wir haben schon in Weiten gegangen und vielleicht wenig erreicht. In unserem Blickwinkel, manchmal sagen viele zu mir, boah, ihr habt schon viel erreicht in den letzten Jahren. Man sieht es selber gar nicht mehr, weil man ja irgendwie permanent da drin ist und man sieht die kleinen Schritte nicht. Aber ich glaube, ich sehe, was du für große Schritte gemacht hast oder ihr. Und ich freue mich auf das, was kommt. Und wünsche dir natürlich persönlich und mit dem Verband nur das Beste und würde dich einfach zum Schluss noch mal bitten, so ein, zwei Sätze zu sagen, so einen Aufruf an alle, sich selbstständig zu machen und die Wirtschaft mit anzukurbeln.
Ja, ich kann jedem sagen, der vielleicht noch nicht selbstständig ist, schau dir das mal an, vielleicht ist es das Richtige. Ich bin ein glücklicherer Mensch geworden dadurch, ich kann es nicht jedem versprechen, aber probiert es aus und redet mit anderen Selbstständigen darüber. Und allen Selbstständigen, die vielleicht Lust bekommen haben, sich zu engagieren, ist, wir wollen als VGSD einfach der beste Ort sein, sich aktiv zu engagieren. Also wir wünschen uns viele Mitglieder, vor allem aber auch solche, die selbst was vorantreiben wollen, weil nur dadurch wird die Welt besser, nicht dadurch, dass man irgendwie Partei X wählt, sondern dass man selbst sich engagiert und so wie bei der eigenen selbstständigen Tätigkeit kann man eben auch in der Politik schon was bewegen. Da freue ich mich über jeden, der da sozusagen aktiv wird.
Wo muss ich unterschreiben?
Danke. Und an euch da draußen, lasst uns natürlich wieder wissen, wie euch unsere Folge gefallen hat. Abonniert Herz und Fuß. Gebt uns die Sterne, die ihr wollt. Wir würden uns über 5 freuen. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr keine Folge. Philipp ist auch dabei.
Und ich bin auch noch dabei mit unserer Abschlussfrage, René.
Abschlussfrage?
Das lasse ich jetzt nicht hier noch vorüberschreiten. Andreas, wir haben zum Schluss immer noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt viel über den beruflichen, den sehr leidenschaftlichen Andreas gesprochen. Ich frage trotzdem nochmal eine im weitesten Sinne persönliche Frage. Auf welche konkrete, vermeintliche Kleinigkeit freust du dich denn als nächstes? Kann was Kleines, kann was Großes sein?
Ich freue mich darüber, dass heute mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub ist. Und ich fahre wegen Oktoberfest am Montag los und bin dann 2 Wochen in Urlaub und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Also du fliehst aus München oder du entscheidest dich bewusst, nicht in München zu sein, ist diplomatischer formuliert.
Ja, ich gehe irgendwo hin, wo ich leider erfahren habe, dass das Wetter schlechter ist als in München. Ja. Aber es wird schön, wir werden wandern, Fahrrad fahren und es wird bestimmt ganz cool, darauf freue ich mich.
Mega. Genieß die Zeit.
Ja.
Philipp, wir genießen wieder jetzt ein kleines Helles.
Sehr, sehr gern.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bei der Folge wieder dabei wart. Ich verabschiede mich. Bis bald, lieber Philipp.
Bis bald, lieber René und Andreas, vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas.
Danke euch für die Einladung.
Wunderbar. Bis bald. Herz und Fuß, zwei Freunde im Gespräch, soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.